Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 12. März 2024. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Die Zeitschrift Triathlon, die übrigens heute in Druck gegangen ist mit unserer Ausgabe 219. Mir gegenüber sitzt nur durch einen Bahnstreik getrennt und zwei Monitore euer
Nils
Chefredakteur.
Friesland. Nur die Bahn kann mich aufhalten, sonst nix.
Ja, ich bin im Büro, bin mit dem Auto gekommen heute. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir haben über einen Saisonstart im Triathlon zu berichten, der ja teilweise ein bisschen anders gelaufen ist als
absolut
geplant.
Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Aber trotzdem bin ich heiß wie Frittenfett, mit dir darüber zu sprechen, was passiert ist.
Ja, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher machen wir noch einen Moment Werbung. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Pillar Performance. Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen bei verschiedenen Körperfunktionen, wie zum Beispiel bei der Erholung, beim Immunsystem, bei der Energiebereitstellung und bei der Bekämpfung von Entzündungen. Das Ganze ist für Hobby- und Leistungssportler gedacht. Ganz einfach gesagt sind es Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, gesund an den Start zu gehen und die Ziellinie zu erreichen. Damit ihr euch immer bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eines der Produkte ist zum Beispiel das Triple Magnesium. Bei vielen Profis funktioniert das. Frederik Funk berichtet davon, Jan Frodeno, Chelsea Sodaro. Die haben Pillar ausprobiert und sagen, ja, mein Schlaf und meine Erholungswerte, die sind durchaus verbessert. Und das kann ich nicht nur fühlen, sondern auch auf meinem Device am Handgelenk sehen. Da gibt es zum Beispiel Metriken wie die Herzfrequenzvariabilität und den berühmten Forscher dazu, Dr. Dan Plus, selbst erfolgreicher Ironman-Finisher, der sagt, das enthält wirklich eine besonders wirksame Dosis Magnesiumglycinat, die bei mir und meinen Sportlern tatsächlich zur Verbesserung der Metriken führen. Das Ganze soll auch noch gut schmecken, zum Beispiel in den Varianten Ananas-Kokosnuss oder in der Beeren-Variante. Man schüttelt das auf 30 Minuten vor dem Schlafengehen jeden Abend, trinkt es aus dem Shaker. Und wer das Ganze noch nicht getrunken hat und mal ausprobieren möchte, der geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Also pillarperformance.eu und der Code ist TRIMAC mit großem T und großem M. Und das Ganze findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Assalamu alaikum. Fangen wir mal chronologisch an. Ich bin wieder da.
Absolut.
Zurück aus der arabischen
Absolut.
Welt.
Wir haben ja so ein bisschen, wie soll man sagen? Ja, Enttäuschung war schon da. Also auch bei uns hier zu Hause. Nicht nur bei dir, Frank, das kannst du glauben. Wir haben uns alle natürlich darauf eingestellt, dass das so richtig schön abgeht und das ganze Wochenende nichts anderes stattfindet als Triathlon. Und der Auftakt fiel dann ins Wasser, obwohl die Sonne schien. Was war da los?
Ja, was war da los? Ja, Abu Dhabi ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und in der arabischen Kultur sind manche Dinge etwas anders. Das haben wir an allen Stellen gemerkt. Also ich war tatsächlich schon mehrfach in Abu Dhabi, ich glaube 3 oder 4 Mal, als es noch den Abu Dhabi International Triathlon gab. Ein Rennen von einer britischen Organisation, was damals in Abu Dhabi City stattgefunden hat und was durch die Wüste hinausgeführt hat zum Yas Marina Circuit, dem Formel-1-Kurs, der wirklich komplett allein in der Wüste stand. Nein, nicht ganz allein. Nebenan gab es damals schon die Ferrari World mit der schnellsten Achterbahn der Welt. Ich durfte sie fahren in der ersten Reihe mit dem großartigen Michael Rauscher, der leider nicht mehr unter uns weilt damals. Aber ich krieg Gänsehaut.
Du hast Rauscher und Rauschendorfer gerade durcheinander gebracht, aber ja.
Da war was geschluckt. Michael Rauschendorfer natürlich. Und so war das damals. Abu Dhabi City war der Rennort und der Yas Marina Circuit lag durch eine Sandwüste, eine Wüstenautobahn entfernt, am anderen Ende des Kurses. Da hat man schon gesehen, da ist vieles anders, weil die einsame Wüstenautobahn gibt's nicht mehr und das ist schneller zugebaut worden als der Queen K und der Ali Drive und die Straße zum Natural Energy Lab auf Hawaii. Also ich habe es jetzt nicht aufs Jahr genau, aber es müssen so 15 Jahre zwischen meinem letzten Besuch und jetzt gelegen haben und da hat sich viel getan, aber an manchen Stellen eben auch nicht. ja, also heute würde dieser Abu Dhabi-Triathlon nicht mehr funktionieren, weil er inzwischen über eine beiderseits vierspurige Autobahn führt, die auch richtig, richtig voll ist, weil das auch die direkte Verbindung zwischen Abu Dhabi und Dubai ist. Und man glaubt gar nicht, wie man auch in der Wüste im Stau stehen kann. Ja, das habe ich erfahren. Also da ist vieles rasant gewachsen. Neben einer Ferrari World gibt es jetzt auch noch SeaWorld und die Warner Brothers World und einen Wasserpark und vor allen Dingen ganz, ganz viele Baustellen von Villen, die überall dahin gebaut werden für Menschen, die man irgendwie akquirieren möchte. Und vielleicht versucht man das auch, indem man Sportveranstaltungen, die gut zu Gesicht stehen, ins Land holt, wie eben auch den Triathlon. So war es damals. Da war das Ganze von gefördert vom Abu Dhabi-Tourismus. Jetzt geht es eben hauptsächlich um die Elite. Also ich habe jetzt keine deutschen Age-Grupper gesehen. Es waren noch drei deutsche Paratriathleten am Start und eben fünf Männer, fünf Frauen in der Elite. Und die Teilnehmer beim ebenfalls geplanten Age-Group-Rennen waren sicher sehr, sehr international, da Abu Dhabi einen Ausländeranteil von 88% hat. Ja, aber eben ohne weitere Anreisen. Ja, so eine kleine andere Kulturveränderung, das muss ich gerade noch erzählen als Anekdote. Ich war damals auch schon mal in der größten Moschee der Welt. Und ich weiß noch, wir sind mit dem Taxi vorgefahren. Taxifahren war damals wie heute billig, also ja, was zahlt man irgendwie, 40 Cent pro Kilometer oder sowas. Und damals sind wir mit dem Taxi vor die Moschee gefahren. Wir hatten damals eine Frau dabei, die musste sich dann einen Umhang leihen. Und dann sind wir in die Moschee rein, haben unsere Schuhe ausgezogen und wieder raus und wieder weggefahren. Und jetzt wollten wir es ähnlich machen. Ich war mit Kollegin Julia da und wir wollten in diese Moschee und sind mit dem Taxi vorgefahren, sind ein paar Meter bis vor die Moschee gegangen und dann sagte uns ein Wächter, ja, hier nur Fotopunkt, der Eingang zur Moschee ist da hinten unter der Glaskuppel. Und dann haben wir gedacht, das ist ja in der entgegengesetzten Richtung. Und was uns unter dieser Glaskuppel erwartet hat, das war völlig unerwartet. Man ging nämlich in diese Glaskuppel, fuhr mit einer Rolltreppe runter und hatte auf einmal Starbucks, Burger King, McDonald's um sich zu. Es gab auch keine Ausleihumhänge mehr, die musste man teuer erwerben. Aber Kudos an Ryzen, ein Ryzen-Hoodie ist in der arabischen Welt auch eine ausreichende Verschleierung für Frauen, wenn man die Kapuze ein bisschen zuzieht.
Ja. Große Kapuze, kann ich vom Bahnfahren so bestätigen.
Ja, so ändern sich die Dinge da, so ändert sich die Infrastruktur für Sportler sehr erfreulich. Es gibt ein hochmodernes Wettkampfbad mit 10, 50 Meter Bahnen und noch einem Pool außen mit aller Technik, die man sich wünschen kann, für Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgestattet. Und das Bad war leer, außer dass vier DTU-Athleten da trainiert haben und wir durften dabei sein. Man hat auch gesehen, das billigste oder einfachste an dem Bad war das Wellblechdach, was man wahrscheinlich einfach abnehmen könnte, um Tribünen links und rechts anzuflanschen, um mal eine große Meisterschaft oder Olympia oder was auch immer die vorhaben, da auszurichten. Also man investiert sein Geld durchaus in den Sport, in dieser Autokratie, die aber auch an anderer Stelle ihre Grenzen dann hat. Und so kam es dann eben Richtung Wettkampf. Wir sind angereist in der Nacht zum Mittwoch, die DTU-Mannschaft auch, allerdings etwas anders. Die sind nämlich direkt aus der Höhe von Namibia gekommen und nach Dubai geflogen und dann noch zwei Stunden mit dem Bus durch den Stau in der Wüste gefahren und sind dann erstmal schwimmen gegangen und dann war am nächsten Abend das Wettkampfbriefing und da hieß es schon, so läuft das alles ab. Übrigens ein furchtbar schlechtes Wettkampfbriefing, wenn sich eine andere Organisation für Age-Grupper sowas einfallen lassen würde. Es gäbe so einen Shitstorm, aber da mussten die Profis durch. Ja, da müssen sie jedes Wochenende durch. Es muss wohl immer so sein. Also kann man sich auch viel besser machen, wenn man wollte, aber gut. Irgendwie 80 Folien, die wahrscheinlich gezeigt werden müssen, damit man hinterher in der Aufzeichnung beweisen kann, wir haben euch diese Folie gezeigt, auch wenn da nur so rübergeflogen wird, kennt ihr alles. Aber das ist Nebengeschäft. Was die zentrale Aussage war beim Wettkampfbriefing war, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir mit dem Samstag umgehen. Also wir sind in der arabischen Welt, Freitag und Samstag sind die Renntage, nicht Samstag und Sonntag wie hier, weil am Samstag soll es Regen geben. Das stand schon fest und das sah erstmal relativ harmlos noch aus, aber ich erinnere mich noch, ich habe mal eine Übertragung live gesehen aus Abu Dhabi vom WTCS-Rennen mit unheimlich vielen Stürzen. Mhm. Das heißt, wenn das dann nass ist, wird das auch schnell mal gefährlich. Und da stand also der Samstag so ein bisschen zur Disposition, dass man den Zeitplan wahrscheinlich ändern oder eventuell ändern müsste, weil man noch nicht weiß, wie das Wetter wird am Mittwochabend. Ja, dann ist das Ganze natürlich nicht wie damals der Abu Dhabi International Triathlon, sondern in der Öffentlichkeit, sondern es spielt sich auf einem Privatgelände ab quasi, auf dem Yas Marina Circuit, Formel-1-Strecke, bekannt von vielen Saisonfinals, immer im November, wenn da High Life ist. Jetzt hatten quasi die Triathleten für die Wettkämpfe den Kurs für sich, aber nicht im Vorfeld. Das heißt, und Julia hatte ein bisschen gelitten, die hatte nämlich ihr Hotelzimmer zum Kurs, da werden auch nachts Rennen gefahren. Ja, da ist immer Action, da ist es immer richtig laut. Der Araber steht auf PS. Ja, also Menschen draußen siehst du nur, wenn sie in einem Auto, von einem Auto umgeben sind, von einem großen Auto. Und diese Autos werden auch gerne mal ausgefahren. Was ganz nett ist, zu zwei Abenden und drei Morgenen in der Woche kannst du kostenlos auf diesen Kurs zum Joggen oder Radfahren. Abends auch mit Leihrädern, das ging aus der Website nicht so ganz hervor. Ich habe es morgens versucht, es gab keine Leihräder, von daher musste ich wieder gehen, weil man morgens auch nicht laufen darf. Aber der Kurs ist öffentlich, um da Sport zu treiben, weil das im Straßenverkehr doch manchmal sehr gefährlich ist. Dadurch, dass da noch verschiedene Rennen und Aufbauten und so stattgefunden haben, konnten die Athleten auch erst am Freitagmorgen die Strecke besichtigen. Da war angesetzt ab 7.30 Uhr Streckenbesichtigung und die Rennen waren dann angesetzt für 16 und 18 Uhr, 16 Uhr die Frauen, 18 Uhr die Männer. Und so gingen wir also um 7.30 Uhr an diesem Freitagmorgen auf den Kurs und wollten eigentlich die Athleten beim Warm-up fotografieren, berichten, filmen. Und dann kam Thanos Nikopoulos, ein altgedienter Head of Operations, nennt man ihn, bei World Triathlon, der wirklich richtig, richtig viel Aufbauarbeit für den Triathlon über die Jahre geleistet hat. Der stellte sich dann vor die Mannschaft und sagte, wir haben ein Problem, ich muss euch ein Update geben. Es gibt morgen tatsächlich Regen und es soll viel Regen geben. Und das bedeutet, dass die Regierung, und das ist dann so eine Katastrophenschutzbehörde, würde man auf Deutsch, glaube ich, sagen, entschieden hat, dass für die nächsten drei Tage, einschließlich heute, Freitag, Samstag, Sonntag, alle Outdoor-Veranstaltungen in Abu Dhabi untersagt sind. Dazu gehören Schulausflüge, dazu gehören Konzerte, dazu gehören auch Sportveranstaltungen. Und da schon diese Radfahrt morgens eine Sportveranstaltung, eine organisierte Sportveranstaltung war, musste er also den Athleten untersagen, auf den Kurs zu gehen. Und er hat auch gleich angekündigt, dass das Rennen am Samstag, alle Rennen am Samstag auf jeden Fall gecancelt werden. Und einzelne Athleten fragt dann noch, können wir denn wenigstens uns hier warm fahren? Da sagte er, nein, ich riskiere damit ja, meine Verhaftung, wenn ich mich gegen diese Regierungsauflage ja, widersetze. Und weitere Updates folgen. Ja, und dann sind erstmal wieder alle abgezogen, so ein bisschen konsterniert. Wir sind auch zurück ins Hotel. Das Hotel, in dem auch einige Paratriathleten waren, auch die drei Deutschen, und die sagten, wir wissen auch nichts, deren Start war für 11 Uhr angesetzt. Wir gehen jetzt erstmal so dahin, als wenn wir gleich unser Rennen machen. Und ja, wir sind ein bisschen später auch wieder rüber und es war eine ganz komische Geisterstimmung. Also keiner wusste irgendwas und es passierte aber auch nichts. Ja, inzwischen war die Wechselzone, das Zieltor, aufgebaut. Die konnten also auch erst ab sehr früh morgens auf den Kurs für die Aufbauten. Am Tag vorher gab es noch ein Swim-Warm-Up. Das hat halt noch ganz normal stattgefunden. Also von daher waren wir schon mal da gewesen, wo das Zentrum des Wettkampfs ist. Und ich wurde etwas stutzig, als im Presseraum, in dem ich alleine saß, übrigens, so viel Presse war jetzt nicht da, das Buffet auf einmal abgebaut
wurde. Oh, da hast du gesagt, schnell, warte.
Ja, ich habe mir noch einen Pudding genommen. Und da dachte ich schon, oh, irgendwas ist hier im Busch. Und bin dann in die Athletenlounge gegangen und da stand Thanos in der Mitte aller Age-Grupper und hielt seine Rede und sagte, Wir haben seit 3 Uhr heute Morgen in Videokonferenzen versucht, eine Ausnahmegenehmigung für uns zu erreichen, aber wir haben sie nicht erreicht. Alles, was hier geplant war, fällt aus. Sie hatten noch Ideen, das Ganze, weil es ja auf einem Privatgelände stattfindet, das Ganze ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, vielleicht sogar ohne Kameras, einfach, dass es stattfindet. Fest stand nur immer, dass, wenn es stattfindet, es im Paket stattfindet, Paratriathlon und Elite-Rennen. Also der Samstag Age Grouper Mixed Team Relay war eh schon gecancelt, aber man hätte jetzt nicht nur die Elite-Rennen ohne die Paratriathleten stattfinden können. Das kann sich ein Verband sehr zu Recht auch nicht mehr leisten. Ja, also der Paratriathlon spielt eine große Rolle bei World Triathlon und die haben gesagt, wenn, dann alles. Und dafür gab es eben nicht diese Genehmigung. Man hat da wohl viele Videokonferenzen gehabt. Aber wenn eine arabische Behörde entscheidet, dann ja, braucht man da, glaube ich, als westliche Organisation gar nicht erst in die Diskussion reingehen. Das war so die allgemeine Stimmung hinterher. Man hat alles versucht, aber man ist auf Granit gestoßen. Wie gesagt, der Freitag in der arabischen Welt, Wochenende, man muss auch erstmal die Leute erreichen und so. Und da war von Anfang an, waren wohl die Türen dicht und sind auch nicht wieder aufgemacht worden. Und es gab eben keine Rennen. Ja, es gab auch wohl noch die arabische Fußballliga, die ist ausgefallen. Es gab ein Cricket-Länderspiel. Jetzt weiß ich nicht, wie groß Cricket in den Emiraten ist. Das ist auch ausgefallen. Also es war nicht nur der Triathlon. Und ich glaube, das war so der Grund, wenn einer eine Ausnahmegenehmigung bekommt, dann müssen es alle anderen bekommen. Und wenn man so die Kultur da kennt und das sieht und auch diese Schwimmbäder sieht, die ganze Infrastruktur, ich glaube, so die Herrscherfamilie möchte schon so den Eindruck vermitteln, wir sind für euch da, we care for you, wir machen euch ein tolles Leben, dafür erwarten wir eure Solidarität und Unterstützung. Und letztendlich haben zwei Organisationen das Beste gewollt. World Triathlon wollte dieses Rennen durchführen und die Regierung wollte die Bevölkerung schützen. Ja, und das auch aus gutem Grund, wie wir später gesehen haben. Die offizielle Begründung war nämlich, dass auch dieser Freitag schon komplett ins Wasser gefallen war, wo wir bestes Triathlon-Wetter hatten. 30 Grad und Sonnenschein. Es wäre perfekt gewesen. Die offizielle Begründung war, man müsse die Stadt vorbereiten auf das Unwetter, das da kommt. Ja, und das Unwetter kam dann ein bisschen anders als geplant. Wir haben noch gesehen, wie zum Beispiel auf dem Formel-1-Kurs, da war so eine etwas tiefer gelegene, ein etwas tiefer gelegenes Gebäude, wo irgendwo Technik drin war. Da hat man also Sandsäcke rundherum aufgeschichtet und eine Pumpe installiert mit einem großen C-Rohr, was da weggeführt hat. Also es gab tatsächlich Vorbereitungen und man hat uns auch gesagt, und das haben wir dann später auch gesehen, das ist tatsächlich so, Regen kennt man da nicht so. Die haben 20 Regentage im Jahr und dann auch nicht so ergiebig. Da gibt es zum Beispiel keine Kanalisation an den Straßen. Das Wasser steht da, bis es irgendwann verdunstet ist. Es hat aber überhaupt keine Chance, irgendwo abzufließen. Und das geht vielleicht auf dem Formel-1-Kurs, aber nicht rundherum. Und das ist wirklich dann ein Problem. Ich bin dann an dem Samstag im strömenden Regen nochmal mit dem Taxi von A nach B gefahren. Und es waren teilweise wirklich richtig, richtig tiefe Pfützen. Also die wären knietief gewesen, wenn man zu Fuß durchgegangen wäre, die sich da in 0, nichts gebildet haben. Und zum Beispiel bei unserem Bundestrainer Thomas Möller, der hatte einen Balkon vor seinem Fenster. Der Balkon ist zugelaufen, der war wie eine Badewanne. Und dann ist das ganze Wasser in sein Zimmer reingelaufen, bis dahin, dass der Hauptschalter rausgeflogen ist und er keinen Strom mehr hatte. Ja, also ne, ich war im Louvre. Es gibt ein Louvre. Ich muss mich hier auch auf Paris vorbereiten, in Abu Dhabi. Und das liegt unter einem sogenannten Dome, einer Kuppel. Aber die Kuppel ist einfach auch nur ein Gestell. Die ist nicht dicht und überall kam das Wasser rein. Im Essensraum vom Hotel standen 3 Eimer, weil es überall durch die Decke durchkam. Also es ist eben eine Region, die wahrscheinlich nicht wenig maßgeblich auch zum Klimawandel beiträgt. Aber für die Folgen überhaupt noch nicht gerüstet ist und daher diese gewaltige Vorsichtsmaßnahme und zum Schaden der Triathleten, die natürlich mit Wettkampfmotivation angereist sind, die natürlich Ziele hatten, für die es natürlich auch um viel ging. Ja, es ging um, ich glaube, 4 Quali-Plätze fürs Mixed Team Relay für Paris. Es ging um individuelle Quali-Plätze für Paris. In Deutschland zum Beispiel, 5 von unseren 6 Startplätzen sind vergeben. Jonas Schomburg und Lasse Priester betteln sich noch. Lasse Priester muss aufholen und dem fehlt natürlich jetzt ein hochdotiertes Rennen, wo er aufholen kann. Ja, also das sind dann auch persönliche Schicksale, die sich aus einer solchen Entscheidung ergeben, wo der Triathlon nur ein Kollateralschaden ist oder einer von vielen Faktoren, der leidet. Aber wie gesagt, das Ganze aus ehrenwerten Gründen, man wollte Schaden vermeiden, man wollte die Bevölkerung schützen. Es kamen dann auch immer wieder Warnungen, bleibt drinnen, haltet euch fern von Palmen, von Wasserflächen und so weiter. Es war Hagel angekündigt, es war Regen angekündigt, es war ein Gewitter angekündigt. Es hat tatsächlich sehr viel geregnet. Die Prognosen zwischendurch, die gingen mal bis 91 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Das ist schon solide, ne? Also da hätten wir auch in Hamburg mit zu strugglen. Ah,
ja, hätten wir. Wie haben denn die Athleten das aufgenommen, immer so zum Sportlichen zu kommen quasi? Weil das ist ja, du hast es eben so angedeutet, aber habt ihr noch gesprochen irgendwie mit den, ich meine, die sind ja heiß, dass man bereitet sich auf den Punkt vor, gerade wenn sie aus dem Trainingslager kommen.
Ja, natürlich. Die waren heiß. Direkt gesehen haben wir es halt, in dem Moment waren die Elite-Athleten halt noch nicht wieder im Stadion. Die Ansprache, die Thanos da gehalten hat, die war bei den Paratriathleten, da gab es wirklich sehr, sehr viele Tränen, weil es auch da um lange Anreisen und komplizierte Anreisen geht, mit riesen Radkoffern, mit einer Crew, die du brauchst, als individueller Athlet, um überhaupt, also als sehbeeinträchtigte Person zum Beispiel, du brauchst einen Guide, der Geld kostet, der hingeflogen werden muss, ja, und auch da geht es um Quali-Punkte für Paris, ja, und ich habe mit Anja Renner hinterher gesprochen, das Interview gibt's auch auf YouTube, die ist jetzt gleich weiter zum nächsten Rennen nach Australien, um ihre Punkte zu sichern. Ja, also sie sind auf gutem Kurs, sich zu qualifizieren für Paris, aber die war richtig am Boden zerstört. Ja, das Interview konnte auch nicht sofort nach der Ansprache stattfinden. Wir haben einen Moment gebraucht und die war richtig, richtig emotional berührt und richtig traurig. Gerade die Paratriathleten haben jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, international gegeneinander zu starten und da wären viele da gewesen. Und die deutschen Profis oder die Profis, mit denen wir gesprochen haben, die waren natürlich auch, die waren heiß, ja, die wollten. Ja, und die haben sich dann spontan verabredet zu einem 5-Kilometer-Battle. Es ging noch Chats rum, ob man nicht doch noch irgendwie eine Wildcard in Miami bekommen könnte und ob der Flug denn noch reichen würde, um am Miami T-Bahn Handel teilzunehmen.
Nur das Reisebüro von Christian Blumenfeld hätte es hinkriegen können. Der weiß wieder, wie man das macht.
Genau, und wo du sagst, Christian Blumenfeld, der hat sich dann mit 4 deutschen Profis, also ich glaube, am meisten persönlich betroffen war Lasse Priester, weil es um ihn, für ihn eventuell kann es ihn die Olympia-Quali gekostet haben. Der war nicht dabei, aber die anderen 4 Jungs, Simon Henseleit, Tim Hellwig, Lasse Lührs und Jonas Schomburg, die haben sich zusammen mit Kenji Nena, dem Japaner, und Christian Blumenfeld ein richtig heftiges Koppeltrainings-Battle. Die haben sich richtig eingeschickt.
Aber richtig, richtig. Tolle Bilder davon, aber da frage ich mich, wie kommt sowas zustande? Stehen die dann dumm rum und sagen so, ja Leute, was machen wir? Oder gibt es ja persönliche Verbindungen? Oder sage ich, wieso, ja komm, dann bin ich auch dabei. Das stelle ich mir ganz seltsam vor, wie man sich dazu sowas verabredet.
Ich will nicht viel spoilern. Wir waren ja auch mit der Kamera dabei. Das Ganze war ja auch, wir sind ja nicht nur irgendwie zu irgendeinem Rennen hingefahren, sondern wir begleiten die Athleten ja Richtung Paris. Und das sollte jetzt der Film werden, was spielt sich im Team rund ums Rennen ab. Und diesen Film wird es geben, auch ohne Rennen. Also wegen der TV-Rechte hättet ihr auch sonst nichts vom Rennen sehen können. Also wir hätten uns, was anderes einfallen lassen, was wir während des Rennens filmen. Gibt's jetzt alles nicht, aber wir waren natürlich dabei, als dieses Koppeltrainings-Battle zustande kam und auch, wie es dann abgelaufen ist. Wir wussten, wo es abläuft, wir kannten die Strecke, was uns niemand gesagt hatte, dass der Wechselpunkt am entferntesten Punkt der Strecke ist und wir erstmal ewig durch die Hitze gelatscht sind und die dunklen Wolken sind schon aufgezogen. Aber wir haben das Ganze in Fotos eingefangen, die sind schon auf Trimark zu sehen. Vielleicht gibt es auch noch was in der nächsten Ausgabe, die heute in Druck gegangen ist, um da ein bisschen zu spoilern. Und es gibt natürlich auch den
sehr
Film. Gut.
Da freue ich mich sehr drauf, denn das sah schon gut aus. Da müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden, okay, ja, alles klar.
Ja, Ne? Also manche haben auch gesagt, ach komm, nee, ich reiß jetzt ab. Also Laura Linnemann hat den ersten Flug genommen, der sie irgendwie nach Berlin führen konnte. Und ja, die da geblieben sind, die haben sich auf jeden Fall noch eingeschenkt. Aber auch, ja, ich habe es erwähnt, es ist dann auch nicht ungefährlich. Also eine Radgruppe hat es dann auch erwischt mit dem Sturz mit 3 oder 4 Beteiligten mit Knochenbrüchen. Und ja, nicht schön, ne? Also die Freundin von Lasse Priester hat es erwischt und ihn so ein bisschen, aber seine Freundin hat sich wohl was gebrochen dabei. Und das ist dann, ja, also in dem Moment, wo am Samstag das Mixed Relay hätte stattfinden sollen, hat es heftigst geschüttet. Und ich nehme an, dass man das Rennen unter den Bedingungen auch nicht gestartet hätte zu dem Zeitpunkt.
Ja, also ja. Komplett Paket einmal verschoben. Wie geht's weiter für die Athleten? Also was machen die da draus?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Jetzt ist World Triathlon unter Zugzwang, weil es eben auch um diese Quali gegangen wäre für das Mixed Relay, die irgendwo stattfinden soll. Und es gibt noch zwei Rennen der obersten Kategorie, der WTCS, vor der Deadline, die, glaube ich, am 27. Mai endet. Dann steht das Olympiafeld, ja. Und es muss vorher noch ein Mixed Relay geben. Und es gibt jetzt verschiedene Überlegungen, ob man irgendwie einen Weltcup upgradet oder ob man in Yokohama, wo das nächste WTCS-Rennen ist, Mitte Mai, ob man da noch ein Mixed Relay anflanscht. Und dann gab es erst eine Überlegung, wir machen daraus eine Sprintdistanz aus dem ursprünglich als olympische Distanz geplanten Rennen, um eben dann auch noch ein Mixed Relay durchführen zu können. Aber da gab es dann auch schon wieder Proteste dagegen, weil Yokohama für ganz, ganz viele Nationen noch das entscheidende Quali-Rennen ist und auch von vornherein so geplant war. Und die sagen natürlich zu Recht jetzt, ein Quali-Rennen kann nur über die Distanz stattfinden, über die wir auch in Paris starten werden. Und von daher warten wir da auf Updates. Es wird sicher nicht so sein, dass das Ganze jetzt folgenlos bleibt. Es gibt auch wohl Überlegungen, das Rennen in Abu Dhabi zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres nachzuholen. Aber
ja, es geht um Olympia.
Das wissen wir auch.
Ach ja.
Ja. Für die Deutschen so ein bisschen schade, weil Deutschland hätte mit der wahrscheinlichen Besetzung, die sie auch in Paris an den Start gebracht hätten, nochmal einen Test gemacht und hätte es der Welt nochmal zeigen wollen. Der Welt, die selber noch sich qualifizieren wollte. Also es wäre eine hochklassige Konkurrenz im Mixed Relay gewesen. Und wir wissen alle, wie spannend das Rennen ist. Wenn jetzt auch nicht von sonderlich vielen Zuschauern begleitet. Das ist kein Vergleich mit Hamburg. Aber das haben wir auch am Wochenende gelernt. Großer Sport kann auch ohne Zuschauer.
So ist es.
Ja.
In der Tat. Du sprichst es an.
Ja. Ja, also wir hatten auch kurz überlegt, ob wir unseren Rückflug 24 Stunden nach vorne ziehen und umbuchen, haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir Sorge hatten, wenn wir jetzt umbuchen auf die Nacht davor, wo eben das richtige Unwetter sein sollte und der Flug dann ausfällt und wir dann unseren ursprünglich geplanten Rückflug nicht bekommen, dass ich heute noch da säße und da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Also es ist spektakulär da, es ist schön zu sehen, es ist eine komplette Scheinwelt. Also ich habe ich war noch einmal in der Innenstadt von Abu Dhabi mit Julia, ich habe das Denkmal des Bohrturms von 1958 gesehen, mit dem alles angefangen hat. Bis dahin stand da nichts, da war ein Fischerdorf ohne Schule. Und jetzt ist es eine Millionenmetropole mit allem, was man sich vorstellen kann. Und es ist so krass, was sich in den letzten 15 Jahren da getan hat. Und es ist alles edel, alles Marmor, alles blitzeblank sauber. Aber es ist eine Scheinwelt oder eine Welt der Reichen, wo der Reichtum auch gezeigt werden muss und soll. Und da haben dann auch diese 5 Tage, 4 Nächte gereicht. Und wir sind dann eben zum geplanten Zeitpunkt zurück zum Flughafen. Und haben uns in einen Starbucks gesetzt und da schließt sich dann der Kreis, die Miami T100 gesehen. Zumindest das Männerrennen, bevor wir dann abgeflogen sind. Und von daher kann ich auch da...
Das ist sehr gut, denn das war natürlich das dann so, also für alle, die nach Triathlon gedürstet haben, war das natürlich noch so ein bisschen vom Sportlichen, sagen wir jetzt mal her, das was so versöhnlich gestimmt hatte, denn du hast es vorhin schon so fallen lassen. Großen Sport haben wir gesehen, solange das Licht an war. Jetzt, also wer das Rennen jetzt nicht gesehen hat, da wundert man sich jetzt vielleicht so ein bisschen, aber ja, vielleicht erstmal so das Drumherum, bevor wir mal so ein bisschen die Felder diskutieren. Also wir werden es hier nicht nacherzählen. Wir haben auf trimark.de haben wir ja die Rennberichte, die dann noch in der Nacht reingehackt wurden. Und da kann man es nachlesen, wie es abgelaufen ist. Aber ja, wie hast du es wahrgenommen? Ich meine, es war natürlich, wir haben jetzt seit Monaten, kann man ja fast sagen, reden wir uns den Mund fusselig und machen ja die Vorfreude, die Organisatoren ja auch schüren wollen, die ist ja angekommen bei uns als Triathlon-Fans, also bei mir zumindest. Ich habe mich mega gefreut auf das Rennen. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie das wohl stattfinden wird. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was so diese Location angeht. Ich habe das schon öfter gesagt, es war ja damals eigentlich aus dem mehr oder weniger aus der Not geboren in Corona-Zeiten, dass man gesagt hat, so okay, da kann man Rennen veranstalten, weil man trifft auf niemanden, man fährt im Kreis und alles cool und so. Das funktioniert schon irgendwie. Ich habe auch damals da schon so eine gewisse Faszination für entwickeln können, weil ich nochmal finde, dass das nicht das Triathlon-Format ist, was ich immer sehen will auf solchen Kursen, sondern aber es ist quasi so eine neue Spielart irgendwie dazu war, zu Stadtkursen, zu landschaftlichen Kursen hat man halt eben diesen Rennkurs. Das finde ich eigentlich im Grunde gar nicht so verkehrt. Ja, und jetzt ist es halt Element der T100-Tour. Was ich mich halt so im Nachhinein frage, ist, ob das gut war, das erste Rennen da zu machen. Aber ja, das können wir vielleicht nochmal diskutieren. Nur war es halt so. Es ist die Location, die wir immer hatten. So, und ja, war es man im Prinzip auch mit den Schwierigkeiten, die so ein Kurs halt auch beinhaltet. Also Logistik dahingehend. Ja, es ist, sagen wir, wie es ist. Man muss sich schon sehr für den Sport begeistern, um jemandem 22 Runden dabei zuzugucken, wie er immer dieselbe Runde dreht und beim Laufen dann natürlich nochmal ein bisschen langsamer.
Ja, Triathlon auf Motorsportkursen hat ja Tradition. Jetzt sollte am Wochenende eine ganze Menge stattfinden. Das in Miami hat halt stattgefunden. Homestead Miami Speedway, eine Location, die ist mehr oder weniger in unserer Wahrnehmung gleichzeitig entstanden mit dem Rennen in Daytona. Daytona habe ich tatsächlich mal besichtigen dürfen, den Kurs. Ich glaube, der ist noch ein bisschen größer, moderner, bedeutender. Das sah dann doch in Miami teilweise ein bisschen in die Jahre gekommen aus und dieses blau-gelbe Branding da, das ja, wirkte so ein bisschen oll. Also ich glaube nicht, dass man das alles aus Ukraine-Solidarität so angemalt hat, aber die PTO hat sich für den Start der T100 Triathlon World Tour das Rennen ausgesucht, aus Tradition, da gab es ja schon PTO-Rennen und das hat ja auch immer ganz gut funktioniert. Man hat da also eine kleine Wasserfläche innerhalb des Kurses, über die man dann zwei Runden schwimmen muss. Daran sieht man dann auch, wenn man zwei Runden braucht, um mit kompletter Ausschöpfung des Geländes auf die 2 Kilometer zu kommen. Groß ist das nicht. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass da nochmal so ein Krokodil kommt.
Ja, ich habe auch, also vor allem bei den Drohnenaufnahmen konnte man hier immer so schön dieses die Unterwasserbepflanzung oder was heißt, nennen wir es Algen, Wasserpflanzen auf jeden Fall. Da habe ich gesagt, da versteckt sich bestimmt das eine oder andere von denen, die noch nicht mitgekriegt haben, dass es da drin ist.
Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo in Florida unterwegs war, man sieht da durchaus mal auf dem Parkinglot, auf dem großen Parkplatz vom Supermarkt, dass da eine Parklücke vom Krokodil belegt ist oder vom
Alligator. Ich glaube, da werden sie schon sichergestellt haben, dass da niemand drin ist, weil ich glaube, dass die Live-Bilder
das glaube ich auch
sehen. Ja.
Nee. Das war halt die Location mit Startzeiten. Wir haben drüber gesprochen, warum die Reihenfolge so und nicht anders, aber mit Startzeiten, die eben bedeutet haben, dass die Männer am Tag starten, die Frauen in die Nacht rein. In Abu Dhabi wäre es übrigens umgekehrt gewesen, ja, also das Frauenrennen 16 Uhr, das Männerrennen um 18 Uhr, 18.23 Uhr wäre die Sonne untergegangen, also die wären auch noch im Sonnenuntergang geschwommen und wären dann auch im Dunkeln, hätten sie weitergemacht, aber ich habe durchaus gesehen, die Beleuchtung des Yas Marina Circuit, die macht das dann auch zum Tage da. Das war in Miami nicht immer so. Aber fangen wir auch da
genau, lass uns über die Männer reden und vielleicht einfach mal so ein paar Namen fallen lassen. Irgendwie, wie gesagt, der Ausgang ist bekannt. Magnus Ditlev hat gewonnen und ich bin ganz ehrlich, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass der schon wieder so top fit sein kann und in so guter Form sich da präsentieren kann, dass er genau das hinlegt, was er, wie er ja immer Rennen gestaltet, und dass dann, dass das so aufgeht, ja, mit so einer Geduld, mit so einem Vertrauen in die eigene Stärke. Gut, jetzt ist ja auch nicht so der emotionale Typ, glaube ich. Und also ich finde auch, man sieht ihn beim Laufen, sieht man ihm schon, ja, an, wenn er leidet auch. Aber das ändert nichts an seiner Geschwindigkeit, ja, die er dann trotzdem reinbringen kann. Der lässt sich nicht verleiten zu irgendwelchen Harakiri-Sachen. Also schon beängstigend gut. Also das ist so der Eindruck, den ich da gewonnen habe von ihm.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also diese Leidensfähigkeit, die der mitbringt, die man sieht, ohne dass er dabei so einbricht wie ein Brownlee, dem man das Leiden auch angesehen hat. Also ich glaube, man kann sagen, man hat viele, viele Männer leiden sehen. Bei den Frauen bin ich so ein bisschen raus, da war ich dann nachher schon beim Boarding, aber das Männerrennen habe ich in voller Länge gesehen und man sieht es auch an der Finisher-Zahl, dass ein Drittel der Gestarteten gar nicht ankommt in beiden Rennen. Das zeigt schon, dass das sportliche Niveau so hoch war, dass auch das Verausgabungsniveau so hoch war, dass es irgendwann auch kein Anreiz mehr war, die 2.500 Euro Finisher-Prämie, wenn man es so nennen kann, zu kassieren, weil wirklich der Ofen sowas von aus war bei einigen. Und
ich meine, das ist ja das Spannende, das haben wir ja im Vorfeld, haben wir das ja genau diskutiert, ne? Mit was für einer Form fährst du dahin? Und wenn die noch so halb und ungewiss ist und sich das dann auch im Rennen zeigt, dass du einfach nicht mithalten kannst mit ganz vorne, das ist schon eine ziemlich harte Erkenntnis, die zum Beispiel Sam Laidlaw der Ironman-Weltmeister, der auch geraced ist, wie er immer raced, ne, vorne schön mit dabei, auf dem Rad mit Vollgas geben und dann beim Laufen aber gnadenlos eingegangen ist und dass da auch gar kein Hehl draus macht, so, ne, dass das auch nicht schön ist, also weder dabei noch danach, also wenn du dich dem stellen musst. Und Rico Bogen letztendlich ähnliches Schicksal erlitten, wobei man da muss man ja wirklich sagen, irgendwie so, der ist noch so jung und so neu auf diesem Kurs, trotz seines Weltmeistertitels, dass er natürlich auch da erstmal sich erstmal einordnen muss in diese Geschichte. Aber finde ich trotzdem mega respektabel und finde es richtig cool, dass auch er sagt, irgendwie, ja komm, was soll ich mich jetzt irgendwie hier verstellen oder irgendwie was machen? Vorne, erster aus dem Wasser, beste Schwimmzeit, richtig, richtig cool, vorne aufs Rad. Und dann aber, das hat er auch jetzt auf trimark.de im Interview mit uns gesagt, er ist einfach dann vielleicht auch noch nicht in der Lage, da sofort das Rennen von vorne zu bestimmen und vor allen Dingen nicht, wenn er da von Leuten auf einmal umgeben ist, die einfach auch zu den besten Radfahrern im Triathlon gehört. Und ja, das bringen diese Felder nun mal mit sich, dass die da sind, ne? Da drehst du dich halt um und da ist die Creme de la Creme unterwegs. Und ja, der Name ist gefallen, Alistair Brownlee, du hast es gesagt, der sich auch nicht scheut, so ein Rennen von vorne zu machen, ganz im Gegenteil. Und letztendlich hat's nicht geklappt und wir haben ja vorher drüber gesprochen, du hast gesagt, du traust ihm nichts zu, weil man diese Bilder ja auch schon oft gesehen hat von ihm. Ich bin da noch so ein bisschen, ich finde, er hat schon ganz schön lange durchgehalten und das ist, liegt ja dann definitiv, und so hat er sich zumindest im Nachhinein geäußert, war es für ihn sogar noch ganz okay, dass er dann letztendlich auf Platz 5, meine ich, ja, 5er ins Ziel gekommen ist, weil er einfach diese Hitzeanpassung, und es war wohl brutal heiß, irgendwie vom Asphalt hoch, keinerlei Schatten, konzentrieren musste sich trotzdem, letztendlich in der Mitte ein paar Kurven im Kurs, ist ja nicht nur außenrum, trotzdem anstrengend, die Position immer halten, du musst immer entscheiden, fährst du die Kurven im Basebar oder bleibst du in den Extensions, das hat extrem geschlaucht und ja, hat für ihn nicht ganz gereicht. Und das natürlich, die Bilder dann wieder zu sehen, irgendwie, er hat ja auch einen wunderschönen Laufstil, wie ich finde. Und dann siehst du aber schon, wenn er sich dann an den Bauch greift und der Anzug wird immer weiter auf und dann weißt du, oh, es geht wieder los. Jetzt ist es wieder soweit. Man kann es sich, also, wir haben ja alle schon mal gelitten, aber ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie sehr die dann da leiden irgendwie, wenn sie wissen, sie müssen es holen. Dann hat er sich auch immer umgedreht und du siehst natürlich auch alles. Na, der kommt erst Detlef und dann nahm es seinen Lauf. aber hat nicht ganz gereicht. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das durch die Saison entwickelt, weil, also ich würde nicht einstimmen in diesen Kanon, der jetzt sagt irgendwie so, ja, der kann einfach keine längeren Rennen, weil er einfach das sich nicht richtig einteilt, das hört man dann ja immer wieder. Ich glaube, das war in diesem Fall, war das nicht das Problem der Einteilung, sondern es ist halt einfach aufgrund der Hitze einfach hochgegangen. Einfach in Anführungszeichen.
Ja, ich glaube, dass gerade so ein Kurs wie der, den wir gesehen haben, prädestiniert ist für diese Ausscheidungsrennen, mit Ausscheidung im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind viele ausgeschieden, weil du ja einerseits eine sehr gleichförmige Belastung hast, dann durch diese Schikanen immer noch mal wieder Antritte, die ja auch ziehen. Aber keinerlei Passagen, wo du es mal rollen lassen kannst. Ja, wie wir wissen alle, die Radstrecke von Roth ist so extrem schnell, trotz der vielen Höhenmeter, weil du einfach diese langen Stücke hast, wo du einfach rollen lassen kannst und das bei hohem Tempo mit wenig Einsatz und Kräfte sammeln kannst für den nächsten Anstieg, der kommt. Ja, und das hast du halt auf so einem Kurs gar nicht. Plus die Hitze, plus dieses enorm hohe durchschnittliche Leistungsniveau, weil einfach die Besten der Besten ja da sind. Und das kann auf anderen Kursen anders laufen, aber irgendwie, wir haben das immer wieder gesehen bei diesen Daytona- und Miami-Rennen, dass sie eigentlich immer nach einem ähnlichen Muster laufen und eine enorme DNF-Quote haben.
Ich glaube, Entschuldigung. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man unfassbar mental stark sein muss, um sich aus einer hinteren Position noch nach vorne zu arbeiten. Und da hat man dann wirklich gesehen, welche, also ohne den Leuten, die jetzt ausgeschieden sind, dazu nahe treten zu wollen, aber wenn wir es ins Positive drehen wollen, dann konnte man eben zum Beispiel bei einem Athleten wie Sam Long sehen, was noch alles möglich sein kann. Ne? Also ich meine, wir haben ja uns den Mund vorsichtig geredet über, wenn du auf dieser Distanz nicht mitschwimmen kannst, dann hast du keine Chance, dann bist du abgemeldet, dann kannst du das ganze Rennen vergessen. Und er zeigt uns gleich im ersten Rennen, und übrigens ja auch, wir haben da ja auch in vorherigen Folgen schon drüber gesprochen, auch im letzten Jahr schon hat er es geschafft, sich oben festzubeißen. Nicht nur deswegen ist er ja in diese Position gekommen am Ende, ne? Sehr, sehr unstrukturiert die PTO-Rennen angegangen am Ende, weil eigentlich das Ziel ein anderes war, aber da schon auch sehr gute Ergebnisse gebracht und jetzt eben gezielt darauf sich vorbereitet und sich eben dann überhaupt nicht irritieren lassen. Der ist halt mit der letzten Gruppe aus dem Wasser. Normalerweise würdest du sagen, ja, okay, das Rennen ist durch. Also da kannst du noch so gut Radfahren. Und ich habe unterwegs schon gedacht, als er sich immer weiter nach vorne gab, da habe ich gedacht so, meine Güte, wenn er nur ein bisschen besser schwimmen würde. Also wir reden nicht von Top-Schwimmen, sondern nur ein bisschen. Dann ist jetzt hier Hot Take und steile These, wäre der schon längst Weltmeister. Es ist auf dem Rad fantastisch, auch wenn er nicht die beste Radzeit hatte. Die hat Magnus Ditlev gehabt, aber er halt nicht weit davon entfernt. Auch nicht die beste Laufzeit, aber sehr, sehr, sehr gut. Und das reicht dann eben am Ende tatsächlich noch, um auf dem zweiten Platz vorzulaufen und die Leute da einzusammeln. Und das war, man konnte es dann, da können wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen sprechen, auch wenn man sich gewünscht hätte, man sieht mehr von den hinteren Plätzen, weil ich meine, das konnte man ja nur erahnen, dass er sich da durcharbeitet irgendwie. Letztendlich hast du immer nur davon erfahren, wenn du dann in die Top 10 irgendwann dich vorgearbeitet hast, tauchte der Name dann auf. Ja, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man davon nicht mehr gesehen hat, weil irgendwann nach Ewigkeiten war dann eigentlich, wo ist eigentlich Jason West, ja, der beste Läufer im Feld, irgendwie so, aber den will ich halt auch zwischendrin mal sehen. Ich will auch mal irgendwie zwischendrin mal erfahren, wie weit ist das? Wir kennen das aus Hawaii im Ziel, ne? Da steht man dann und dann bekommt man halt vorgerechnet. Dann sagt, okay, Anna Haug ist jetzt so und so schnell, ne? Sie läuft so und so viel schneller als die Führende, könnte reichen noch, so, ne? Hier, das finde ich, davon hätte ich gerne mehr gehabt, dass man einfach von den, und weil ja das ganze Feld mit Top-Namen gespickt ist, einfach auch ein bisschen mehr davon erfällt. Aber Sam Long für mich auf jeden Fall eines, wenn nicht das Highlight des Wochenendes, weil der wirklich Kampfgeist gezeigt hat und gezeigt hat, dass er richtig will und dass er kann. Großes Kino.
Ja, mich würde mal interessieren, warum es auf dieser Distanz so eine hohe Krampfquote gibt. Ich meine, das zieht sich ja durch die Jahre, wenn wir da an die Blumenfelds und Edens und Brownlees und so denken. Irgendwas ist da anders als bei der klassischen Mitteldistanz, obwohl die Distanz ja gar nicht so weit auseinander liegen.
Ja, gute Frage. Da müsste man, an wen denkst du jetzt? Bei was die Krämpfe angeht? Also klar, natürlich Blumenfeld hat man es gesehen, aber...
Ja, also jetzt, ich meine, der bestdokumentierte Krampf der Triathlon-Geschichte ist der von Cat Matthews.
Ja, aber es war kein Krampf, hat sie gleich direkt danach wissen lassen, sondern tatsächlich eine Zerrung. Und da vertrauen wir mal der Physiotherapeutin. Sie hat gesagt, sie ist quasi schon in dem Moment, als sie losgelaufen ist, wusste sie oder hat sie es gespürt, hat es versucht zu ignorieren, weil sie einfach auch neben ihrer Physiotherapie-Ausbildung auch Profiathletin ist, hat sie halt wie alle versucht, das, was nicht mehr zu ändern ist, einfach versucht zu ignorieren und sie hat so getan, als wenn es ein Krampf wäre, aber hat dann auch gemerkt, man hat sie auch immer wieder gesehen, sie hat immer wieder, also man konnte Lippen lesen, Deluxe, ne, immer why, also ne, warum passiert jetzt das? Ne, völlig ohne Ankündigung, beim Radfahren keine Probleme gehabt, in eine fantastische Ausgangssituation gefahren und dann zack, nach dem Wechsel und raus. Sehr, sehr bitter. Also von daher, da sind wir dann schon beim Frauenrennen, meinst du?
Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es erst im Nachhinein im Zusammenschnitt jetzt gesehen. Aber das sind ja letztendlich die Geschichten, die man erzählen will. Ja, also die PTO möchte ja Drama. Und da war mir beim Männerrennen einfach das Ganze zu sehr nach Schema F, was so die Übertragung betrifft. Das war jetzt nichts anderes, als was wir aus den letzten 10, 15 Jahren kennen, zumal es ja auf dem Kurs relativ einfach gewesen wäre, auch, wie du sagtest, auch mal andere Athleten zu zeigen oder so. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn man in Nizza irgendwie in den Bergen null Orientierung hat, wer ist gerade wo. Ja. Und das ist so das, was bei mir, wo ich nur das Männerrennen gesehen habe, auch hängen geblieben ist, schon eine gewisse Ernüchterung über die Diskrepanz zwischen dem, was die PTO wieder mal angekündigt hat und was sie wieder mal gezeigt hat. Und es ist ja dann beim Frauenrennen wohl noch gegipfelt, in dem eine Stunde lang mal kein Ton da war. Aber das, was wir vom Männerrennen gesehen haben, war jetzt nichts, was annähernd damit zu tun haben könnte, dass die PTO sagt, wir möchten unter die Top 10 der Spectator Sports weltweit kommen. Wir als Triathlon-Freunde, wir freuen uns, diese Action zu sehen, aber ich glaube nicht, dass das Format ist, was irgendwen über den Triathlon über die Zeit von 2x3 Stunden plus gefesselt hätte. Wie gesagt, ich war in Abu Dhabi, ich konnte YouTube gucken, was man hier nicht konnte. Ich weiß nicht, wie viele Leute Discovery Plus Eurosport 2 geschaut haben, aber im weltweiten YouTube-Stream waren in der Spitze 11.000 Zuschauer. Die sind gekommen und gegangen, weil, also ich bin auch zwischendurch mal telefonieren gegangen und aufs Klo gegangen und habe gedacht, ich verpasse auch schon nichts und habe auch, glaube ich, nicht wirklich was verpasst. Es hatte doch Längen und es hatte viele technische Schwächen. Ja, durch dicke Zäune kann man einfach schlecht durchfilmen. Und so das Ganze, was ja auch jetzt nochmal zum Saisonbeginn versprochen war, wir wollen euch Metriken zeigen von den Athleten, da kam ja nichts, ja, außer die Zeitmessung kam ja nichts und diese ganzen Aufbauten, auch der Infografiken und so, da waren so viele Dinge drin, wo ich nur denke, hätten wir auch hingekriegt, auch wir machen Fehler, auch wir sind nicht perfekt, aber wir sind halt kein Medienkonzern wie Disney, die da mit drin stecken, wo man einfach mal eine gewisse Erwartungshaltung auch hat, nachdem die PTO diese Erwartungshaltung immer und immer, immer wieder geschürt hat. Ja, also der Sport war großartig für uns als Freaks, aber wenn man da nicht sich ganz schnell was einfallen lässt, dann wird das schwer, sich da durchzusetzen und dann wird es auch schwer, seine Investoren bei der Stange zu halten, die natürlich irgendwo Teil der Show sein wollen und das Ganze vermarkten wollen. Das ist noch ein langer Weg. Ne? Also das ist so die Ernüchterung, die ich daraus gezogen habe, weil ich auch große Erwartungen hatte, weil ich gedacht habe, jetzt geht's richtig los. Ja, und es war wieder so wie immer. Ne? Und es ist kein Schritt weiter und das ärgert mich.
Du,
Was heißt, es ärgert mich.
Ich bin leicht zufriedenzustellen, merkst du. Also mich kriegt das dann schon durch das Sportliche. Aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ich will mich auch da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kann das auch echt nicht beurteilen, wie schwer das ist und wie teuer das auch wäre, das alles dann aufzubauen. Aber das ist halt immer genau das, was du sagst. Da muss man es auch nicht versprechen und muss nicht ankündigen, wir machen alles geiler und größer und wir gehen nur noch dahin, wo mega viele Zuschauer sind. Denn ohne Zuschauer ist es kein TV-Sport und so. Man könnte Zitate ohne Ende rausfischen und man gab mehr Zitate als Zuschauer letztendlich in Miami. Das ist dann irgendwie schon ein bisschen schade. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass den Athleten das relativ egal ist, weil die sich auf sich konzentrieren. Ich glaube, die nehmen nicht so viel mit aus Stimmung, wie wir das mitnehmen würden als Age-Grouper. Also mir geht das zumindest so. Ich nehme sehr, sehr viel mit davon, was so außen drum passiert und kann mich daran hochziehen und freue mich daran. Ich glaube, die haben genug mit sich selbst zu tun und mit ihrem eigenen Erleben.
Also ich glaube, ich erinnere mich an die Selfish Night. Die ist noch nicht lange her. Das war Anfang Dezember. Ja, wir haben jetzt Anfang März. Das ist eine enorm kurze Zeit seitdem. Und auf der Selfish Night war die einhellige Stimmung unter den Profis, oh, wir wissen gar nicht, ob das mit der PTO irgendwie weitergeht. Da gab es ganz viele Gerüchte, dass da einiges im Argen ist, auch im Wirtschaftlichen und so. Und dann haben ja auch einige Profis jetzt gesagt, nee, Miami ist mir zu früh, ich bin noch nicht bereit. Und ich glaube einfach, um dieses Gesamtpaket zu schnüren, brauchte die PTO bei einem Wettkampfkalender, der ja nicht einfach ist dieses Jahr, weil alle anderen Dinge ja schon stehen. Ja, da gibt's die Ironman Pro Series, da gibt's Olympia, da gibt's Rot, da gibt's Nizza, da gibt's Hawaii. Und man musste so früh gehen und musste vielleicht bewusst auf einen Termin gehen, wo man auch als Organisation noch nicht bereit ist. Und das ist meine Hoffnung, dass wir später im Jahr, wenn London läuft, wenn Las Vegas läuft und so, dass wir dann das sehen, was die PTO uns versprochen hat und dass wir jetzt einfach ein Auge zudrücken müssen, weil das Rennen enorm früh kam und man sich da einfach jetzt in das gemachte Nest von Clash Miami sitzen musste und einfach den Athleten die Chance gegeben hat, jetzt schon zu racen, um eben auch diese große Saison mit 8 Rennen überhaupt auf die Straße zu bekommen. Und dass man da einige Kompromisse eingehen musste, wo einfach die Zeit fehlte, das ist meine große Hoffnung.
Ich glaube auch, dass das, dass man diese Hoffnung haben kann, da, also gerade eben auch, wenn's quasi das Heimspiel wird, dann hier, letztendlich ist es ja so in London. Ich glaube, da werden sie schon sich nochmal was anderes einfallen lassen. Also, aber wie gesagt, um nochmal auf den Sport zurückzukommen, der hatte ganz, ganz viel, was auch mich an diesem Format begeistert. Eben bei Sam Long haben wir es schon angesprochen, dass man eben das noch schaffen kann. Und jetzt haben wir hier halt eben bei den Frauen tatsächlich auch ganz, ja, sagen wir, wie es ist, eine Überraschungssiegerin mit India Lee. Wir haben schon mal im Vorfeld kurz darüber diskutiert, musste man die auf dem Schirm haben? Ja, nein. Also klar musste man natürlich ihre Radfähigkeiten auf dem Schirm haben und man wusste auch, dass sie eine starke Allround-Athletin ist und so weiter. Ich habe es aber nicht gedacht, dass sie das so durchbringen kann, vor allen Dingen auch nicht in der Art und Weise. Wir haben auch davon, also bei den Frauen, muss ich tatsächlich zugeben, wurde ich deutlich mehr überrascht als bei den Männern, wobei ich auch da mit dem Tippspiel, da wollen wir auch nicht drüber reden, da stimmt auch nur die Hälfte, aber das ist ja so, das zeichnet dann ja solche Rennen auch aus, aber ich habe es auch nicht für möglich gehalten, dass Lucy Charles Barclay schon wieder in so einer Topform ist. Ich meine, da wissen wir, da haben wir gern gehört, nach Hawaii, Wade kaputt, alles auf Null und, oder nicht auf Null, aber schon Schwierigkeiten und du hast gerade gesagt, wie kurz die Zeit war, das war schon für mich sehr überraschend, dass sie, klar, Schwimmen nicht überraschend, dass das schon irgendwie geht, aber dass sie dann auf dem Rad diese Radstärke dann doch so zeigen kann, das fand ich schon überraschend. Und dass, dass sie dann so nach vorne geht, da habe ich schon gedacht, dann im Rennen so, boah, okay, die scheint auch genauso da zu sein wie Magnus Ditlev. War es vielleicht noch nicht so ganz dann, nämlich, India Lee ist es dann tatsächlich gelungen, das Ding nach Hause zu bringen, übrigens auch in einer fantastischen Art und Weise. Die macht dann einfach mittendrin, als wenn ihr irgendjemand ins Ohr geflüstert hat, so jetzt ist der Zeitpunkt zur Attacke gekommen, geht sie einfach vorbei, weißt du so. Und vielleicht habe ich mich da auch so ein bisschen von dem deutschen Kommentar einlullen lassen, die sie sofort abgeschrieben hatten und gesagt haben, so irgendwie so, ja, das Ding ist durch quasi, so, ne, Lucy Charles Barclay ist die viel bessere Läuferin, das wird alles ganz klar so ausgehen, dass sie das Ding gewinnt. Ja, und dann auf einmal kommt der Antritt und sie zieht's durch und kann sich dann wirklich Stück für Stück absetzen. Das war schon eine ziemlich coole Nummer. Ich kenne sie so nicht persönlich, also klar, natürlich über den Weg gelaufen bei den verschiedenen Rennen, aber noch nicht länger oder gar nicht mit ihr gesprochen bisher. Soll eine sehr lustige Frau sein, sieht man auch auf Instagram immer wieder den Content, den sie da macht. Ein sehr britischer Humor, finde ich sehr, sehr trocken, sehr, sehr witzig, sehr selbstironisch. Also das macht auf jeden Fall Spaß, ihr zu folgen, wer das noch nicht macht. Das sollte man auf jeden Fall machen. Von daher hatte ich sie auf jeden Fall auf dem Schirm. Sportlich noch nicht ganz. Bin ich so ehrlich. Und ja, jetzt haben wir da ein Podium letztendlich dann auch mit Holly Lawrence auf Platz 3, wo man auch sagen kann, das ist eine Platzierung, die sie schon lange nicht mehr so hinbekommen hat. Muss man, also da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Vergisst man ja auch immer so ein bisschen, dass sie auch schon 73-Weltmeisterin war, also kommt und damals auch überraschend Daniela Rief geschlagen hat. Ja, mal gucken. Also hat er auf jeden Fall, das, was man sehen konnte im Hellen, war dann sehr, sehr spannend. Also
und hören konnte.
Ich hab wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Also wenn das wirklich dann, wenn die dann so in der Dunkelheit verschwanden und man nur noch erahnen konnte, ja, was wird da jetzt wohl gezeigt? Keine Ahnung. Also das ist schon das ist schon sehr unsäglich gelaufen. Also dass das da so dunkel war. Also mal von der Fernsehübertragung mal abgesehen, also auch für die Athletin war das bestimmt kein Fest, da im Dunkeln zu fahren, weil es auch echt anders ist.
Das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich habe irgendwann in Istanbul am Flughafen den Tracker aufgemacht und sag zu Julia nur, du wirst nie gerade
so ging es Patrick Lange auch. Ich hat auch gesagt, du machst morgens das Telefon an und siehst, dass India Lee gewonnen hat mit so großen Augen, aber freut sich auch halt. Das Drama um Cat Matthews haben wir schon besprochen. Die hatte ich tatsächlich sehr hoch eingeschätzt. Da muss man jetzt die Daumen drücken für sie persönlich, dass sie das jetzt relativ schnell wieder in den Griff kriegt, diese Zerrung, nicht zu viel verliert. Hat sich ja viel vorgenommen, auch bei Ironman-Rennen und so weiter. Das natürlich wirft einen dann natürlich schon ganz schön zurück. Aber ja, da wird Coach Björn schon die richtigen Worte finden und ihr darlegen können, dass sie auf dem richtigen Weg ist und dass das jetzt nur ein kleiner Rückschritt ist, um Anlauf zu nehmen für Größeres, glaube ich. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Daniela Rief. Ich meine, wenn letztendlich Fünfte und man konnte das immer, das war sehr, sehr schön, wenn die Frauen sind dann so reingelaufen und Jan Frodeno stand am Rand und hat sie dann begrüßt und so weiter. Und dann konnte man immer schon sehen, okay, man tauscht sich mal eben kurz aus. Und bei Daniela Rief konnte man schon sehr sehen, dass sie nicht so angepisst, aber so nach dem Motto so, das war noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Platz 5. Ist es auch sicherlich nicht. Sie hat im Nachgang gesagt, sie ist auf den ersten Kilometern, sie ist nicht ins Radfahren reingekommen. Einfach nicht zu dem Tempo konnte sie nicht hinkommen, was sie brauchte. Erst später, da hat sie gesagt, so die letzten 30 Kilometer, das war Radfahren, wie es ihr Spaß macht. Wo sie sagt einfach so, wenn man merkt, ja, oh, jetzt kommt's, jetzt läuft's. Das kam aber dann zu spät, um noch was ausrichten zu können. Aber da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Durchziehen ist angesagt, ne? Fünfter Platz, Punkte sammeln, Mund abwischen, weitermachen. Das ist es letztendlich das, was drauf ankommt.
Ja, wo wäre Anne Haug gelandet in dem Rennen?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube tatsächlich aufgrund der Stärke von India Lee, dass es Anne vielleicht auch nicht gelungen wäre, daran zu kommen. Je nachdem, wo sie auch aus dem Wasser beziehungsweise wie gute Radbeine sie mitgebracht hätte. Jetzt gehen wir natürlich sehr in die heftige Mutmaßung, aber India Lee muss man halt tatsächlich auch so festhalten, hat halt die fünftbeste Schwimmzeit, aber da waren natürlich auch wirklich starke Schwimmerinnen dann noch dabei, neben Lucy Charles Barkley, wo auch klar war, da sind noch welche dazwischen, aber sie war dann auch gar nicht so weit weg, eine Minute Rückstand nur, und das ist ja letztendlich noch keine so eine Riesenwelt, aber dann aber natürlich beste Radzeit, beste Laufzeit, und Das ist eine gute Frage, wo Anne da gelandet wäre. Also da es da eben keinen Einbruch an der Spitze gab, hätte sich schon mächtig strecken müssen auf dem Rad. Oder sie ist in einer Laufform, die einfach so weit weg ist, dass wir sie da unterschätzen. Dass sie jetzt vielleicht zu Hause sitzt und denkt so, oh Leute, das hätte ich locker drin gehabt. Diese Erkenntnis, da müssen wir noch drauf warten.
Ja, weißt du, was mich zum Frauenrennen besonders freut? Das weißt du noch gar nicht. Ich habe mal reingeschielt vorhin. Und zwar auch ohne deutsche Beteiligung. Bei den Männern hatten wir einen Mann am Start, bei den Frauen keine deutsche Frau. Also wir werden ja Rennen haben, wo wir mindestens 4 Deutsche im Feld haben werden insgesamt. Aber jetzt bei dem Rennen und mit einem britischen Dreifachsieg, die Frauen haben auf der Website fast so viele Zugriffe wie die Männer. Ja, und wir wissen, das ist auch im Profisport bisher anders gelagert gewesen, dass die Männerberichte einfach doppelt so oft geklickt werden wie Frauenberichte. Es kann sein, dass viele das Männerrennen noch live mitverfolgt haben und dann unseren Bericht vielleicht, der ja natürlich ein bisschen nach dem Finish kam, gar nicht mehr wahrgenommen haben und dann als erstes am Sonntagmorgen wissen wollten, wie es bei den Frauen ausgegangen ist. Aber das freut mich, 2 Tage nach dem oder einen Tag war es ja nach dem Weltfrauentag, wo Anna noch einen schönen Kommentar geschrieben hat, dass sie sich mehr Frauen im Triathlon wünscht. Von den Zugriffen her ist das kein Unterschied, ob es jetzt die Miami T100 der Männer oder der Frauen waren. Und das hoffen wir, dass sich das durch die Saison durchzieht. Und wer weiß, mit Anne Haug auf einem vorderen Platz wäre vielleicht das Ganze auch
zugunsten der Frauen. Da bin ich sogar ziemlich sicher, denn das hatten wir natürlich auch schon besprochen und das wird ja auch, wenn man dann so ein bisschen durch die Liste dann durchscrollt, da merkt man ja auch schon, dass da noch der eine oder andere Name gefehlt hat, der vielleicht auch vorne ein bisschen hätte eingreifen können. Anne Haug hast du angesprochen, Laura Philipp, Ashley Gentle, das sind natürlich schon Namen, Chelsea Sodaro, da haben wir, das sind gleich 4 der stärksten Läuferinnen überhaupt, die wir da haben. Tamara Jewett, leider Probleme bekommen, ausgestiegen und das gleiche gilt auch für Emma Pelham-Brown, die auch eine fantastische Läuferin ist, aber wieder mal die Hitze nicht verkraftet hat, muss man sagen. Also die Kombination aus Hitze und Luftfeuchtigkeit im Krankenhaus gelandet ist mit einem Hitzschlag. Das ist, das hätte die Renndynamik ziemlich sicher, da bin ich kein Prophet, noch weiter verändert und vielleicht auch das Tableau ein bisschen verschoben, bin ich auch ziemlich sicher. Wobei man das auch immer nicht so sagen kann, also nur alleine, was von den Namen da durcheinander gehen kann, hat man ja bei den Männern gesehen. Aber das macht auf jeden Fall Mut für den Rest der Saison, glaube ich, dass es bei den Frauen viel, viel spannender wird als bei den Männern. Habe ich so ein Gefühl.
Ja, ne? Also das ist jetzt die Ausgangsbasis. Magnus Ditlev und Indy Ali sind Führende in der Weltmeisterschaftswertung. Und die ist es entschieden nach 7 weiteren Rennen. Das nächste findet dann in Singapur statt, auch eine bekannte Location aus PTO-Kreisen. Und ich glaube, die Vorfreude geht schon los. Ja, das ist
die Vorfreude auf der einen Seite und wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, auch der Druck. Also weil wir haben natürlich, wenn du jetzt durch die Instagram Feeds gehst, dann da stehen natürlich bei den einen, ne? Oh, ich bin froh. Die einen sagen, ich bin froh, wie weit ich schon bin. Lucy Charles Barkley, Dan Lorang hat auch gesagt, fantastisch für den Stand, wo wir sind, super 2. Platz, können wir richtig gut drauf aufbauen. Genau da, wo wir hinwollen. Alistair Brownlee haben wir schon angesprochen, ist schon zufrieden. Und viele andere waren auch dabei, die gesagt haben, für den Stand der Saison alles tippitoppi. Und auf der anderen Seite liest du dann natürlich immer wieder, das ist nicht das, wofür ich hier angereist bin. Enttäuschung, im Training lief es viel besser, keine Ahnung, woran es gelegen hat, werden wir aufarbeiten müssen, hoffentlich in Singapur besser. Und schon fängt der Druck an zu steigen. Ne? Wenn du, je nachdem, wie du deinen Rennkalender geplant hast, ist dann hier so ein DNF, ist dann noch ein Streichergebnis. Oh, da wird's aber dann, also da geht's gleich von Anfang an, stehst du so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, habe ich so das Gefühl, bei der eine oder andere. Und ich, das, wie schnell das gehen kann, dass mal irgendwas passiert oder vorher krank, Lebensmittelvergiftung, haben wir ja auch alles gehört. Und schon kannst du da einen Haken hintermachen hinter das Rennen und dann wird's halt weniger. Das wird sich schon spannend durch die Saison ziehen. Also das ist nicht nur die sportliche Spannung, sondern auch, wie schaffe ich das, durch die Saison zu kommen, die wahnsinnig lang wird.
Das, es ist ein anderes Triathlon, und ich ja, jetzt sind wir drin. Ich freue mich auch.
Und ja, über so ein, wir wollen noch nicht immer, also über, wir haben jetzt über das Sportliche vielleicht auch, man könnte auch noch Sachen rauspicken, die dann auch wieder, was die Regelauslegung und so weiter, da hast du ja in unserem Thesen, in unserer Thesenfolge dich weit aus dem Fenster gelehnt, dass die WTO und die jetzt unter T100 da ein großes Augenmerk auf die Regeleinhaltung haben wird. Also zumindest für Miami müssen wir sagen, er hat es noch nicht funktioniert. Da waren dann doch so ein paar Sachen dabei, ja, angedeutete Überholmanöver, die dann keine wurden, Littering, naja, wir gucken mal, Sachen, die nicht in Boxen lagen. Also viele Gründe für Zeitstrafen und Disqualifikationen, aber da wollen wir uns jetzt nicht mehr drauf aufhalten. Da gucken wir mal, ob das in den nächsten Ausgaben dann besser wird.
Ja, apropos nächste Ausgaben, die nächste Printausgabe, wie gesagt, ist im Druck. Ich weiß schon, wer auf dem Cover ist, ne, verdientermaßen. Oder vielleicht auch mit ein bisschen Vorschusslorbeeren, dazu nächste Woche mehr. Da könnt ihr euch dann drüber unterhalten. Ich mache erstmal einen Moment Urlaub.
Das mach mal.
Und bin bei den
Erhol dich mal von deinem actiongeladenen Trip in die Wüste.
Ja, ich muss ja schon wieder wegfliegen. Also ja, ich bin gerade kein Vorbild, was das betrifft. Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute mit einem Wrap-up von einem sehr eindrücklichen Triathlon-Wochenende, auch teilweise ohne Triathlon. Wie gesagt, freut euch auf den Film aus der Wüste und auf die nächste Printausgabe. Ich habe sie heute durchblättern dürfen am Monitor, fertiggestellt. Ich war ja nun ein paar Tage draußen, habe von den letzten Zügen nicht viel mitbekommen. Freue mich aber drauf.
Ja, darfst du.
Alles Weitere
besprechen wir nächste Woche.
Genau. Alles weiter besprechen wir nächste Woche. Ich muss jetzt mich so langsam sputen. Es gibt noch einen Live-FTP-Test von Power & Pace.
Und du bist dabei. Ich werde mir das anschauen und bin tatsächlich froh, dass ich nicht dabei bin. Ich habe heute schon auf der Laufstrecke gelitten, aber nicht so, wie du nachher leiden würdest, sondern nur, ja, nur durch meine, ja, nee, ach komm, das vertiefen wir an einer anderen Stelle. War nicht so schlimm. Ich bin am Wochenende dran.
Ich hoffe,
am Wochenende mal die erste Startnummer ran, wenn es gut läuft. Mal gucken. Schauen wir mal.
Ah, sehr
dann
schön.
Wollen wir mal sehen,
prima,
wo wir stehen.
Ja. Also, macht's gut da draußen. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes, auch den Rabattcode unseres heutigen Partners Pillar Performance. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also ich euch auf dem Ohr und Nils sucht sich dann einen Gesprächspartner aus dem Team hier. Euch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao, ciao.